Es ist Freitag, der 3. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er war schon lange angefragt. Glücklicherweise hat es vor dem 26. September noch geklappt. Er ist Politikwissenschaftler, Professor für politische Soziologie der Bundesrepublik Deutschland an der FU Berlin. Und Sie kennen ihn womöglich aus seiner Show Unter 3 bei Phoenix. Guten Morgen, Thorsten Faas.
Grüß dich, Micky. Hallo.
Thorsten, du bist ja nun die ganze Zeit als Wahlforscher damit beschäftigt. Du hast ja den Wahlomaten, der seit gestern online ist, vermutlich schon angeschmissen. Hast du schon was entdeckt? Bist du Team Totenhöfer, Graue Panther, Schildpartei?
Ich habe ihn durchgespielt, könnte man sagen. Ja.
Ja.
Es ist immer spannend in vielerlei Hinsicht, was die Themen sind, die sie setzen, was die Positionen sind, die die Parteien einnehmen.
Ja.
Aber ich war dann doch nicht so ganz überrascht, was rauskam.
Ja.
Schon das, was ich auch so politisch in diesem Wahlkampf denke, wo die Reise für mich hingeht.
Okay, weil das ist ja bei vielen so, ne? Die knobeln ja rum, bis am Ende die Partei rauskommt, die man vorsehen möchte. Ist ein bisschen so wie das Team von Quarks im WDR, wenn sie sich nicht damit abfinden können, dass die FDP im Klimaschutz-Ranking auf 1 ist. Ich will ja die Partei, die das Streikrecht für Bahnangestellte abschafft. Das ist jetzt für mich momentan das ausschlaggebende Kriterium.
Das treibt dich um gerade, ne?
Ja, ja. Ich bin ja Bahncard 100 Besitzer, möchte man ja gar nicht bei so einer Klimasau wie mir denken. Und für mich fällt da natürlich immer wahnsinnig viel weg. Deshalb, wenn ich jetzt nach NRW fahre heute mit meiner Tochter, dann werde ich das Auto benutzen. Tja, bis Dienstag. Naja, gut.
Beneidenswert, aber so eine Bahncard 100, schon was Tolles.
Ja, wir bleiben im emotionalisierenden Bereich.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Nach Vorbild Baden-Württembergs Baerbock für Steuerbetrugs-Meldeportal, das berichtet die Tagesschau, Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock hat sich für eine anonyme Meldeplattform für Steuerbetrug auch auf Bundesebene ausgesprochen. Baden-Württemberg schaltete ein solches Portal kürzlich erst frei und kassiert dafür teils heftige Kritik. Das ist jetzt ein Vorstoß vom Finanzminister des Landes Baden-Württemberg, Daniel Bayers. Und jetzt könnte das möglicherweise demnächst dann auch deutschlandweit gelten, dieses Meldeportal, wo dann man theoretisch jetzt online und anonym etwas angeben kann und sagen kann, pass mal auf, mein Nachbar, da ist wohl irgendeine Aktivität, das müsstet ihr steuerlich prüfen. Meint man, ganz so einfach ist es jetzt dann aber dann doch nicht. Ne? Es geht, glaube ich, dann doch eher um Steuerbetrug in größerem Rahmen. Man muss da auch so ein paar Daten angeben, bevor dann wirklich ernsthaft etwas geprüft wird. Es sei denn, ich liege komplett falsch und kann mich jetzt doch richtig aufregen.
Nee, ist schon richtig, glaube ich. Also erstmal geht es ja nur um eine andere Form, nämlich online, über die man das machen kann.
Mhm.
Du kannst es ja auch jetzt schon machen, aber was man schon merkt, das finde ich interessant an der Stelle, es ist jetzt einfach Wahlkampf und das ist jetzt mal wieder so ein Moment, da bietet sie Angriffsfläche, weil sie einen ganz konkreten Vorschlag gemacht hat.
Ja.
Und natürlich sind auf Seiten der politischen Gegner genug Strategen, die sofort erkennen, dagegen kann man jetzt auch schön polarisieren,
oh ja,
auch ein bisschen polemisieren. Und ich glaube, das ist das, was wir gerade erleben. Wird aber jetzt, glaube ich, kein Dauerthema für die nächsten 3 Wochen sein. Baden-Württemberg hat es gemacht. Der Finanzminister kriegt auch einiges ab, gerade in Social Media, glaube ich.
Mhm.
Aber trotzdem, eigentlich ist es nur die Form, die sich ändert. Digitalisierung, könnte man sagen. Denn per Brief könntest du das auch heute schon machen.
Ja, man spricht ja teilweise vom Steuerpranger. Das war, glaube ich, Friedrich Merz. Dann geht es auch um irgendwie Stasi kam, Gestapo las ich. Das muss man ja dann, wenn man diese Bilder jetzt aufnimmt, so bekloppt sie auch sind. Was sind denn dann die Steuerbetrüger gesetzt, den Fall sie sind welche? Sind sie dann im Widerstand oder wie muss man die dann klassifizieren? Also es ist schon, naja.
Ja, ist interessant, ne? Und ich meine, Steuerbetrug, was liest man immer so? 50 Milliarden Euro, die dem Staat durch die Lappen gehen. Und es ist schon interessant, wer jetzt eigentlich sozusagen da in der Rechtfertigungsschuld ist, derjenige, derjenige, der versucht, dem Ganzen auf die Spur zu kommen? Oder, ich meine, ich glaube, die Sorge ist immer, dass wir alle so ein bisschen durchleuchtet werden dadurch oder dass der Nachbar, den man vielleicht nicht ganz so toll findet, einen plötzlich da anschwärzt. Aber ja, lassen wir die Kirche im Dorf, trotz Wahlkampf vielleicht.
Also man muss der Fairness halber sagen, in Deutschland gibt es natürlich wirklich ein erstaunliches Denunziantenpotenzial. Ne? Wir erinnern uns an die Leute, die andere auf Picknickdecken in Corona-Hochzeiten fotografiert und ins Internet gestellt haben. Wir sind eine Fensterrentner-Nation, also bei Twitter ja auch. Aber in der Tat, also wenn es Möglichkeiten gibt, Steuerbetrug im größeren Rahmen dadurch aufzudecken, ja, dann soll es halt so sein. Wobei ich denke die ganze Zeit, vielleicht kann man ja die Leute auch anders zum Steuerzahlen motivieren, vielleicht mit Bratwurst. Das ist doch gerade sowieso so ein bisschen der Kraftriegel der Stunde. Ne?
Absolut. Wobei das war eine spannende Debatte. Ne? Da haben sich ja viele sehr schnell sozusagen so, aha, guck mal, eine Bratwurst und dann lassen die Leute sich impfen. So ein bisschen hat es natürlich auch gezeigt, dass in diesem Land doch, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Lebensrealitäten auch existieren. Und ich meine, für manche Familie ist dann vielleicht so ein Kraftriegel, wie es Kollege Schröder formuliert hat, ja, dann doch was, was am Ende nochmal einen Unterschied macht und man sagt, komm, da gehen wir jetzt als Family hin, impfen uns und holen uns die Bratwurst ab.
Na, auf dieselbe Art hat man es ja unlängst versucht, bei einer Wahlkampfveranstaltung für Armin Laschet die Leute dazu zu gewinnen, zu Armin Laschet zu kommen. Also die Bratwurst ist auf dem besten Wege, das deutsche Wappentier zu werden. Eine Bratwurst kann eine Brücke sein, eine moderative, und zwar hierzu.
Die Schlagzeile des Tages.
Kommt vom Handelsblatt. Bundestagswahl. SPD überholt Union erstmals seit Februar 2017 auch im ARD-Deutschland-Trend. Wenn am Sonntag Wahl wäre, kämen die Sozialdemokraten laut zwei neuer Umfragen auf 25% der Stimmen. Die Union verliert weiter an Zustimmung. Ja, sie wäre dann bei 20%, die Grünen bei 16, FDP 13, AfD 12, die Linke bei 6. Jetzt bist du voll in deinem Element, Thorsten. Du hast jetzt im Grunde genommen Speichelsturz. Jetzt nur zwei Fragen. Also landet die CDU bis zur Wahl am 26. noch unter Sonstige und darf Baerbock eigentlich noch beim nächsten Triell mitmachen unter diesen Voraussetzungen?
Ja, ist spannend. Ne? Am Anfang haben wir gesagt, hey, warum wird eigentlich Olaf Scholz zu diesen Triellen eingeladen? Der hat doch gar keine Chance. Der ist jetzt irgendwie plötzlich gesetzt.
Die Frage habe ich auch gestellt zwischenzeitlich.
Ja. Aber das heißt ja nur, dass unglaublich viel Bewegung, Volatilität, Dynamik drin ist und insofern sollte man jetzt auch nicht plötzlich sagen, hey, jetzt drei Wochen vor der Wahl hört es jetzt plötzlich auf und diese Umfrage, die ist es jetzt.
Ja.
Aber trotzdem, du hast natürlich krasses Momentum an verschiedenen Stellen. Die Union hält gerade mit Mühe noch die 20 und wahrscheinlich wirst du in der nächsten Woche einen deiner Gäste fragen, jetzt sind sie bei den 19, bei den 18, wo hört es denn auf? Denn so ein Momentum zu brechen, das ist natürlich super, super schwierig und auch für Baerbock, die Grünen, ist es wirklich eine heikle Situation, weil wir wissen, SPD, Grüne, ähnliches Wählerpotenzial, wenn da jetzt Scholz tatsächlich so durchstartet, dann geht es auch zu Lasten der Grünen und dann geht sie natürlich geschwächt, ohne Frage, in die zwei Trielle, die noch vor uns liegen.
Na, aber machen wir uns nichts vor, die SPD schreitet knallhart Richtung absolute Mehrheit. Das ist doch
völlig. Ja, dafür kommt der Wahltag vielleicht einen Hauch zu früh, selbst wenn man diese Entwicklung jetzt fortschreibt.
Ja.
Aber seine persönlichen Werte sind halt wirklich deutlich, deutlich besser als die von Baerbock und Laschet, die auch wirklich sehr, sehr schlecht sind, muss man sagen.
Ja.
Und wenn es am Ende darauf hinausläuft, hey, auf den Kanzler kommt es an, naja, dann wird er einfach wirklich ein Zugpferd sein. Wer hätte das gedacht, nach allem, was wir Olaf Scholz im Laufe seiner Karriere, Scholz-O-Mat und so weiter, schon alles angedichtet haben?
Ja, aber ist es eigentlich auch ein Beleg dafür, dass Mittelmaß auch so eine Art deutsches Sehnsuchtsmodell ist?
Ja, du bist böse heute wieder ein bisschen.
Ja.
Weil ich las neulich einen Kommentar, dass wir eigentlich ganz froh sein können, dass wir diese drei irgendwie soliden Politiker und Politiker haben. Nicht diese schrillen Figuren, die wir in manchen anderen Ländern sehen oder gesehen haben.
Ja, die New York Times ist ein bisschen enttäuscht von uns. Ne? Die New York Times hat gesagt, das ist eigentlich ein bisschen öde, was hier passiert.
Ja, ist ein bisschen öde und auch natürlich bei weitem nicht so polarisiert und zugespitzt. Ich meine, wenn wir sehen, worüber wir uns in diesem Wahlkampf schon als Negative Campaigning aufgeregt haben.
Oh ja.
Ich meine, da würde ein Amerikaner nicht mehr mit der Wimper zucken, wenn er das sieht oder hört. Also da sind wir sicherlich auch ein bisschen vorsichtig manchmal in Wahlkämpfen und regen uns doch sehr, sehr schnell auf. Aber wer weiß, ich meine, wenn man die Union sieht in der Situation, in der sie sich gerade befindet, man könnte am heutigen Tage sagen, da droht ein Waterloo. Das ist schon wirklich wirklich eine Ausnahmesituation, in der die da gerade sind. Und da liegen Nerven blank. Also wer weiß, was noch alles passiert in den 3 Wochen.
Also was auf jeden Fall blank liegt ab heute, ist das sogenannte Zukunftsteam von Armin Laschet. Das berichtet The Pioneer. Liebe Grüße an Michael Brücker an dieser Stelle. Und es gibt ein 8-köpfiges Zukunftsteam. Jetzt könnte man natürlich sagen, Laschet hat ein Team, aber keine Zukunft. Dieses 8-köpfige Team, andere nennen es Hydra. Und da gibt es interessante Namen, unter anderem der immer wieder gern gehandelte Friedrich Merz für Wirtschaft und Finanzen, Silvia Breher für Familie, Joe Cialo für Kultur und Kreativwirtschaft, interessanter Mann aus Berlin, den werden wir übrigens demnächst ja auch zu Gast haben, und unter anderem Dorothee Bär, die ist ja eigentlich so ein bisschen sowas wie, tja, was ist sie, so der Robin von Batman Markus Söder, ne, um in den bei ihm sehr beliebten Comicbildern zu bleiben, und Andreas Jung für Klimaschutz. Ach ja, und natürlich ganz wichtig, der vorher schon vorgestellte Peter Neumann, der Terrorismus-Experte. Jetzt hätte ich gesagt, Experte in Sachen Terror war bei der CDU eigentlich doch zuletzt immer Friedrich Merz. Aber Armin Laschet präsentiert da ein Zukunftsteam. Allein bringt's noch was.
Ja, es wirkt halt erstmal jetzt so ein bisschen panisch plötzlich, weil es ja ganz lang hieß, nö, machen wir eigentlich nicht. Und wir haben gute Ministerinnen und Minister, die habe ich jetzt da nicht so in der Liste gefunden beim genauen Gucken. Neumann, den hatte ja 17 auch schon in NRW, also die beiden sind schon lange durchaus ein Tandem, wenn man so will. Es ist spannend, also in dem Moment, in dem er natürlich jetzt diese Leute neben sich stellt, ist es natürlich irgendwie auch ein Signal, auch im Kontrast zur SPD, dass er es alleine irgendwie doch nicht gewuppt kriegt, aber alleine hat das halt auch bisher nicht gestemmt. Das zeigt eigentlich, egal was er macht, es ist wirklich gerade sehr, sehr schwer, und das Echo wird doch immer wieder sehr kritisch sein. Denn wenn man so liest, was über Laschet und die Union geschrieben wird, ist schon sehr, sehr kritisch durch die Bank eigentlich, von links wie von rechts. Das ist echt, die Zeit läuft ihm so ein bisschen weg, wenn man die Zahlen sieht.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Konto. Das Geschäftskonto, das zu dir passt. Es gibt Menschen, da könnte man sagen, die sind sowas wie Zeitreisende. Die haben eine Zeitmaschine erfunden. Oder sagen wir es mal anders, für die ist zumindest das Jahr gelaufen, obwohl es erst Ende Januar ist. Denn sie haben ihre Finanzen nicht im Griff. Sie haben ihr Konto nicht im Blick. Sie können es einfach nicht. Sie sind unstrukturiert. Und das ist als Privatperson schon nicht ganz so einfach. Wie soll es denn dann laufen, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, wenn man ein Geschäftskonto hat? Ja, und da kommt Konto ins Spiel. Denn das kann man alles einfacher gestalten. Dafür hat Konto genau die richtigen Möglichkeiten für Unternehmer. Denn Konto ist ein All-in-One-Geschäftskonto und Finanzmanagement-Tool, um die täglichen Unternehmensfinanzen im Team zu verwalten. Es beinhaltet Tools für eine automatisierte Buchhaltung mit digitalen Belegen und Spesen sowie Rechnungsverwaltung. Und die Integration zu Datev, LexOffice, Safdesk ist aber inklusive. Also mir wird regelrecht warm ums Herz, wenn ich das erzähle, denn das ist für mich perfekt. Wer mich kennt, weiß, ein bisschen besser strukturiert könnte ich auch sein. Naja, wo war ich? Ja, Rechnungs- und Belegmanagement, Lieferantenzahlung und effiziente Ausgabenverwaltung, alles erledigt in einer App. Mein Gott, effiziente Ausgabenverwaltung. Ich wäre wirklich, also mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, verschiedene Mastercard-Karten ganz auf die Bedürfnisse der Teammitglieder angepasst zu nutzen. Konto eignet sich perfekt für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse digitalisieren und vereinfachen wollen. Der Kundenservice ist 7 Tage die Woche für dich da. Und wenn du mehr über Konto und die Vorteile erfahren möchtest, dann schau am besten unter Konto, also Konto.com nach. Und natürlich, klar, gibt es alle Infos, auch wie immer, in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ist ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest, ne? Oder wenn der Sänger nichts taugt, dann stellt man halt einfach viele Tänzer drumrum. Und was ist eigentlich mit Jens Spahn? Hat der in diesem Zukunftsteam keinen Platz? Oder ist es womöglich so, dass Jens Spahn der einzige von der CDU in Verantwortung ist, der noch unpopulärer ist als Laschet? Und da hat man gesagt, vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt, wenn es auch ein bisschen lustig ist, denn Jens Spahn war im Dezember noch gefühlter Kanzler.
Gefühlter Kanzler und ja auch sozusagen der Mann an der Seite von Armin Laschet, die sich ja da sozusagen ewige Treue geschworen hatten. Ja, ich glaube, man hat letztlich davor zurückgeschreckt, einzelne Ministerinnen und Minister dann in dieses Team aufzunehmen, weil das natürlich sofort die Frage aufgeworfen hätte, na, warum denn die anderen dann eigentlich nicht? Insofern ist es ja doch konsequent hier, wenn ich mir das so angucke, keine Bundesministerin, Bundesminister, außer Doro Bär, die ist ja, ja so ein bisschen im Kanzleramt auch für Digitalisierung zuständig, aber trotzdem, ne, keine Klöckner beispielsweise, kein Altmaier, kein Spahn, also eben keine aktiven Minister. Insofern konsequent, aber du musst natürlich auch sehen, du hast jetzt noch 3 Wochen bis zum Wahltag, das sind ja durchaus interessante Leute, aber im neuen Deutschland-Trend sieht man Robert Habeck, der hat einen Bekanntheitsgrad von 75% aktuell, also weit weg von 100. Dietmar Bartsch 50%.
50%? Wahnsinn.
Wenn du nach der Bekanntheit dieser Leute fragen würdest, da bist du sehr schnell in Bereichen, wo du, naja, dann wirklich erstmal Bekanntheit schaffen musst. Und die Zeit ist jetzt eigentlich wirklich nicht mehr da.
Wobei das vielleicht bei, gerade weil du sagst, Namen wie Altmaier oder Klöckner, da ist vielleicht manchmal auch ganz gut, dass die Leute eben nicht so bekannt sind und auch nicht entsprechend gelabelt.
Bekanntheit ist nur das eine. Ne?
Ja, ja.
Absolut, genau. Absolut. Aber ja, trotzdem, also das ist jetzt kein Selbstläufer, dass man sagt, wow, jetzt sind hier diese 8 Leute, die kennt jeder, mit denen verbindet jeder Großes. Das ist einfach harte Arbeit auf der Zielgeraden. Und das mit einer Union, auch das sehen wir ja in Umfragen immer wieder, die mit sich nicht im Reinen ist, die mit Laschet nicht im Reinen ist. Also ist echt eine spannende Zeit.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Sturm Ida, 80 mm Regen in nur einer Stunde. New York geht unter, das berichtet der Stern. In New York sind binnen einer Stunde 80 mm Regen gefallen. Rekord seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Bilder aus einer Stadt, die die Fluten fast zum Stillstand bringen. Ja, die Bilder haben wir vielleicht nicht alle gesehen, aber doch viele. Es ist auch so, dass dieser Sturm Ida, der pulverisierte jetzt quasi den bisherigen Rekord, den Tropensturm Henry, der ja erst vor gut einer Woche mit 49 mm für 60 Sekunden diesen Regenrekord aufgestellt hat. Das belegt ja doch sehr deutlich, dass wir vielleicht auch einfach Superlative wie Jahrhundertflut, Rekordhitze oder auch Niederschlagsrekord jetzt langsam wirklich ad acta legen können, denn die Häufung ist ja nun, also selbst für den Dümmsten merkt man es ja. Es ist ja auch, glaube ich, so, dass dieses Jahr, ich glaube, es war dieses Jahr auch ein Rekordjahr im negativen Sinne für Versicherer, die eine Summe ausgeschüttet haben wie nie zuvor, was natürlich auch untrennbar mit dem Thema Klimawandel oder sagen wir auch mal menschengemachter Klimawandel. Schöne Grüße an Beatrix von Storch. Das kannst du nicht ignorieren.
Nee, kann man nicht. Und auch was du sagst, ne, dass es nicht so ein bisschen mehr ist, sondern dass diese, also wir haben es ja auch in Deutschland gesehen, als wir die Flut da in Rheinland-Pfalz und in NRW hatten, das sind ja dann plötzlich Dimensionen, wo du denkst, wow, also das hatten wir so eigentlich noch nie. Und zeigt aber auch, wir sind gerade sehr, sehr sensibel für Extremwetterereignisse. Da ist unser Sensorium, wenn du so willst, echt für ausgerichtet gerade. Und ja, das ist auch, ich meine, wir reden ja, oder ich zumindest hier sehr viel über Wahlkampf. Du weißt nie, was passiert. Und wenn sowas jetzt auch nochmal auf der Zielgeraden passiert, verschiebt es natürlich auch nochmal den Fokus an der einen oder anderen Stelle. Das ist einerseits eine Konstante, das begleitet uns. Und trotzdem ist die Aufmerksamkeit, ich meine, wer guckt wirklich noch nach ja, Rheinland-Pfalz und NRW absolut, in diesen ja, Tagen, ist dann trotzdem sehr, sehr punktuell und verschwindet eigentlich dann leider doch immer sehr, sehr schnell wieder.
Ja, kleiner Tipp vielleicht für New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, nicht lachen, wenn Joe Biden im Vordergrund spricht. Das wäre vielleicht noch ein kleiner Tipp. Ansonsten kann man sagen, es ist einfach bitter. Aber für uns, die wir lustvoll solche Dinge ignorieren und sagen, da kann man nichts machen, es ist halt auch für Reisewillige künftig blöd, wenn die Sehnsuchtsdestinationen bald nicht ansteuerbar oder gar nicht mehr existent sind. Also ich will ja gar nicht fanatisch klingen, ja, aber vielleicht mal so einen leichten Softspot für den Klimaschutz entwickeln, ist vielleicht für alle nicht so ganz verkehrt. Auch für die Reisefreudigen.
Ja, definitiv. Ich meine, wir reden mehr denn je davon und ich glaube, es kommt auch langsam an. Aber wenn es dann konkret wird, dann schreckt man dann leider doch davor zurück. Das haben die Grünen ja auch ein paar Mal schon erlebt, dass wenn sie so richtig konkret werden, dass ihnen dann gerade auf der Zielgeraden so einem Wahlkampf manches nochmal um die Ohren fliegt. Ja. Und deswegen machen sie es dann auch nicht mehr so gerne. Das ist echt so ein Wahlkampfdilemma. Wir sagen mal, die sind gar nicht so ehrlich, die schenken uns keinen reinen Wein ein. Aber wenn wir ehrlich sind, muss man sagen, wenn sie es tun, sind wir auch nicht so richtig happy damit manchmal.
Absolut.
Blattgold.
Passierschein zum Weltmarkt. Taliban setzen auf Geld aus China, das berichtet NTV. Das Ende vieler Hilfszahlungen westlicher Staaten bringt die Taliban in Bedrängnis. Künftig sollen offenbar chinesische Investitionen die brachliegende Wirtschaft wiederbeleben. Dabei liebäugeln die Islamisten mit dem Projekt der neuen Seidenstraße, also eine Infrastrukturinitiative, mit der China über die Erschließung von Handelswegen seinen globalen Einfluss vergrößern will. Ja, und wieder mal die ernüchternde Erkenntnis, Moral ist im globalen Wettlauf für manche Nationen bestenfalls so eine Art Salatbeilage oder, wenn man es ernst nimmt, Betonschuhe, mit denen man dann halt nicht so schnell vom Start wegkommt wie vielleicht andere. Also es ist so zynisch alles, oder?
Ja, es ist echt schwierig, gerade jetzt auch in Afghanistan, wenn man sagt, okay, also jetzt haben wir da 20 Jahre versucht, Nation Building, ja, hören wir ja immer, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte irgendwie zu stützen, wurde jetzt pulverisiert, aber jetzt hast du das Dilemma Taliban oder IS, was ist eigentlich schlimmer, irgendwie musst du mit der Situation auch umgehen, du willst auch immer noch Leute rausholen aus dem Land, also musst du mit Leuten kooperieren, darfst es aber offiziell nicht sagen. Das ist sehr schnell so ein Graubereich, wo man dann echt auch sagen muss, ja, okay, also was ist jetzt eigentlich der Wert, der dir wichtiger ist, die Leute da rauszuholen oder ganz klar moralischer Kompass, niemals mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Da will man echt auch manchmal nicht tauschen, muss man sagen, mit den Leuten, die da in Verantwortung stehen.
Ja, absolut.
Sind sicher viele Fehler gemacht worden, das ist gar nicht der Punkt.
Klar.
Aber trotzdem, da ist nicht alles schwarz und weiß.
Ja, wobei, das ist ja dann immer auch irgendwie so ein bisschen Tragödie plus Zeit, ne? Also da ist ja die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen, da ist man dann in so einer Art emotionalem Abklingbecken und irgendwann sagt man, naja, es muss ja weitergehen, weil sonst dürftest du ja unter dieser Voraussetzung ja auch mit Saudi-Arabien, also da bin ich, pass auf, jetzt kommt mein Satz, da bin ich ganz bei Dietmar Bartsch, dem nur von 50% der Leuten bekannten Dietmar Bartsch, aber er hat natürlich nicht Unrecht, wenn er sagt, ja, was ist mit Saudi-Arabien, was ist mit China, Klammer auf, und den Uiguren, was ist mit Russland? Ich persönlich warte wirklich darauf, wann die FIFA sagt, Leute, das WM-Finale 2035 oder 36er eher startet, das steigt in Kabul.
Oder so wie bei der EM in all diesen Ländern gleichzeitig, könnte man sagen.
Ja, naja, man muss ja die Frage stellen.
Ja, absolut.
Also was ist der Gradmesser für die Unmöglichkeit der Partnerschaft? Und wir haben jetzt natürlich die Bilder im Kopf, wir sehen das noch, das Flugfeld in Kabul, die zwei jungen Fußballer, die vom Himmel gefallen sind. Das haben wir alles jetzt noch sehr präsent. Aber ähnlich wie du das gerade schon sagtest in Bezug auf die Flut, lass da mal ein paar Monate oder gar Jahre vergehen. Natürlich zuckt man mit den Schultern und sagt, naja, es ist halt ein, ich zitiere nur, strategisch wichtiger Partner plus Wandel durch Annäherung, was dann auch immer gerne benutzt wird.
Ja, und in Kombination jetzt auch noch mit dem Versuch, dass man es jetzt wirklich ja 20 Jahre lang irgendwie versucht hat, vielleicht mehr schlecht als recht in manchen Punkten. Aber das war sozusagen auch für diese ganze Idee, wir müssen da aktiv bleiben, wir müssen auch unsere Werte, unsere Ideale in die Welt tragen. Sicherlich nicht förderlich, was jetzt da als Bilder produziert worden ist. Und wenn du es ganz abstrakt formulieren willst, naja, hast du irgendwie schon so einen Wettlauf, ne?
Ja.
Über China sind wir eingestiegen, können da so autokratische Systeme, die können da irgendwie viel pragmatischer mit umgehen. Das hatten wir auch so in der Pandemie, ne? Da geht's halt nicht so um einzelne Datenschutz- oder Menschenrechtsfragen. Also da schwelt schon was, auch auf so einer ganz großen Ebene. Und wir merken eben einfach auch, ja, Demokratie ist nicht überall und selbstverständlich garantiert.
Das gibt's doch gar nicht.
Rechne im Herbst fest damit, Drosten erwartet neue Kontaktbeschränkungen, um dann nochmal NTV zu zitieren. Viele hoffen auf einen entspannten Herbst, was die Corona-Entwicklung angeht. Der Berliner Virologe Drosten, like wer ihn noch kennt, geht davon allerdings nicht aus. Ganz im Gegenteil, er rechnet fest mit neuen Kontaktbeschränkungen. Dafür nennt er einen klaren Grund. Ja, es sind eigentlich mehrere Gründe. Also zum einen, weil er die Einschätzung, die Modellierung des Robert-Kochs-Instituts für Überholt hält. Es ist so, dass die Übertragungsrate der Delta-Variante damals zu niedrig angesetzt wurde. Und es ist wohl auch so, dass Geimpfte nach 4 bis 6 Monaten deutlich an Übertragungsschutz verlieren. Das heiße, dass sie das Virus auch wieder weitergeben können. Zitat, die Infektiosität im Hals wird nicht mehr unterbunden, sondern nur noch verkürzt. Tja, und dann haben wir auch noch die optimistische Annahme des RKI, was die Entwicklung der Impfquote in Deutschland angeht. Und mit allem unter 90%, brauchen wir eigentlich gar nicht in den Herbst zu gehen. Also irgendwie auch alles andere als cool und entspannt, wenn man das so hört.
Ja, total. Ich meine, die Zahlen gehen ja schon eine ganze Weile hoch. Wir sind eigentlich jetzt auch schon wieder in Bereichen, wo wir wahrscheinlich vor ein paar Monaten gesagt hätten, wow, also da müssen wir jetzt über ganz andere Maßnahmen schon mal nachdenken, wenn man die Entwicklung einfach fortschreibt.
Aber wir sind recht ungerührt, was das angeht jetzt gerade, ne?
Ja, absolut, weil wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig wissen, wie wir so mit 2G, 3G, was haben wir denn jetzt eigentlich für Unterschiede? Ist dann doch jeder Ungeimpfte am Ende selber schuld, ja, wenn er eben in dieses Schicksal sich potenziell begeben möchte? Da stehen uns echt noch haarige Debatten bevor, mhm, und gerade wenn die Zahlen dann noch höher gehen, und das deutet mit Bekanntheitsgrad 100% wahrscheinlich Christian Drosten ja hier an, dass es wirklich schwer wird und man aber eigentlich wieder fast sehenden Auges in so eine Situation läuft und man hoffentlich dann am Ende nicht wieder dasteht und denkt, Mensch, das hätten wir ja auch nicht im Sommer mal in Ruhe diskutieren können, wie wir das machen.
Tja.
Aber das scheint irgendwie in dieser Pandemie einfach nicht zu funktionieren. So richtig vorausschauend, so eine richtig lange Sicht, da passen irgendwie so politische Zyklen, kommunikative Zyklen und das, was wir aus der Wissenschaft dann eigentlich schon früh zu hören kriegen, das passt nicht immer so richtig zusammen. Aber so richtig schön ist der Ausblick, zumindest für die Ungeimpften, aber ich glaube auch für uns alle, so richtig schön ist er nicht.
Ich glaube, die einzigen, die schon im Sommer Luftfilter hatten, das waren Shisha-Bars. Das ist alles irgendwie doch ein bisschen tragisch. Und ja, das wird ein sehr interessanter Herbst, auch was so ethische Fragen angeht. Also Alena Büchs, Christiane Wopen, ich sehe sie alle schon wieder bei Lanz sitzen, wenn es eben um 2G, 3G geht. Und ja, halt eben auch um die Frage der, sagen wir mal, customized Kontaktbeschränkungen. Also das heißt, wenn die Schlüters von nebenan halt eben wirklich nur noch die Kernfamilie einladen dürfen, während nebenan so Villa Riba, Villa Bacho-mäßig mit 50 Mann im Garten gefeiert wird, weil die halt einfach geimpft sind. Das ist ja alles hochinteressant. Es ist so, dass Drosten auch empfohlen hatte, die regelmäßigen Corona-Tests in den Schulen beizubehalten. Und er hat auch gesagt, dass besonders gefährdete Kinder unter 12 Jahren schon mit den bereits vorhandenen und für andere Altersgruppen zugelassenen Impfstoffen durchaus immunisiert werden können. Also ein paar interessante Aussagen, die wir jetzt auch nochmal mit ins Wochenende nehmen können. Das vielleicht noch als Information, der hochbekannte, also in den USA hat er höhere Popularitätswerte als Dietmar Bartsch, Joe Rogan, legendärer Podcaster in den USA, ist auch frisch mit Covid-19 infiziert. Er ist ein bisschen dadurch bekannt geworden, überregional, weil er sich unter anderem ein wenig ausgesprochen hat gegen Impfungen für junge Leute, weil er meinte, wenn sie gut konstituiert sind, dann kriegen sie das auch so weg. Er selber ist, glaube ich, Anfang, Mitte 50, also auch gerade frisch erkrankt. Wir wünschen ihm natürlich nur das Allerbeste, ist ja klar. Aber du siehst, irgendwann erwischt es jeden, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, man hört auch doch immer mehr von Leuten, die geimpft sind, die dann doch sich anstecken, ja, auch ein bisschen Symptomatik haben. Und dann hört man ja manchmal auch, ja, Herdenimmunität, das ist eigentlich eh längst passé, schaffen wir eh nie. Also das finde ich auch faszinierend, dass wir eigentlich immer noch so auf Sicht fliegen und ja, diese Pandemie einfach immer noch nicht wirklich verstehen, im Griff haben. Und auch das ist natürlich was, was Menschen, glaube ich, viel Unbehagen bereitet. Einfach dieses Gefühl, hört es denn nie auf? Ja. Was ist eigentlich jetzt genau Phase im Winter? Das ist schon echt zäh und ja, das bindet viele Kräfte und auch Hoffnung, glaube ich, ja.
Das gibt's doch gar nicht.
Die Prisma, endlich kann ich Omas Fernsehzeitschrift auch mal zitieren. Top Gun, Maverick und Mission Impossible 7 Kinostarts erneut verschoben. Schlechte Nachrichten für Fans von Actionfilmen. Wie Paramount bekannt gab, müssen die Starttermine von Top Gun, Maverick und Mission Impossible 7 erneut verschoben werden. Es war ja so, dass Top Gun, also Maverick, der sollte ja schon am 19. November in den Kinos anlaufen. Der Start ist jetzt aber auf den 27. Mai 2022 sich verschoben. Damit kommt der Film mit 3 Jahren Verspätung auf die Leinwand. Ist aber nicht weiter schlimm. Tom Cruise altert sowieso nicht. Also da kann man ganz unbesorgt sein. Und Mission Impossible 7 wiederum startet nicht wie geplant im Frühjahr 2022, sondern muss halt jetzt nochmal verschoben werden, eben wegen Top Gun. Jetzt geht es in den Herbst 2022 im September, am 30. September. Jetzt muss man der Fairness halber auch sagen, vielleicht ist das Jahr 2021 jetzt jetzt auch nicht unbedingt das richtige Jahr, um die sensationellen Leistungen des US-Militärs im Kino zu preisen. Wobei Mission Impossible das Afghanistan-Desaster eigentlich ganz gut covert, muss man sagen. Worüber bist du besonders enttäuscht? Bist du ein großer Kinogänger?
Wir waren tatsächlich jetzt seit Monaten, gerade letztes Wochenende mal wieder im Kino und haben Nomadland gesehen.
Ach ja, cool.
Ja, doch, fand ich auch. Und es war einfach auch mal wieder schön im Kino zu sein.
Hast du dich wohlgefühlt?
Wir hatten uns ganz strategisch in die letzte Reihe gesetzt und weil ja alle nach vorne ausatmen, haben wir uns eigentlich sehr wohl gefühlt an der Stelle. Aber natürlich waren bestimmt auch alle geimpft, genesen oder getestet. Nee, ansonsten, das sind jetzt, glaube ich, beides nicht so meine Filme, wo ich sage, wow, da bin ich bei dem Premierenabend dabei.
Ja.
Aber ich finde es einfach schön, dass man doch wieder so ein bisschen mehr, also insofern ist es nicht so schön, wenn sich es weiter verschiebt, aber das ist doch wieder so ein bisschen Kinokultur an der Stelle gibt.
Ich bin gespannt, wann es der neue Bond endlich ins Kino schafft. Der ist ja so häufig verschoben worden.
Aber der kommt doch jetzt, oder?
Ja, ich glaube, der kommt jetzt bald. Ne? Irgendwie ist jetzt gerade ein neuer Trailer, glaube ich, seit gestern oder so draußen. Mittlerweile ist er so häufig verschoben worden. Die ganze Technik, die er benutzt, das ist so langsam so ein bisschen, als guckt man alte Enterprise-Folgen.
Stimmt, ne? Der hatte so ein altes Handy, das habe ich mal gelesen, oder? War das nicht so? Und
ja,
das gibt es irgendwie gar nicht mehr oder so. Ja, genau.
Ja, das ist ja bei dem Film ja wirklich interessant, weil es ja so eine einzige Werbeplattform ist für Uhren, Autos, die neuesten Gadgets. Die mussten ja andauernd nachdrehen, weil er dann immer alte Uhren und alte Telefone hat, die sie dann nicht mehr entsprechend bewerben konnten. Das sind so die modernen Tragödien. Das kann zum Beispiel einem, sagen wir mal, Lars Winterberg in der Form so nicht passieren. Der setzt andere Akzente in einem Film. Aber wir kommen mal weg vom Visuellen und machen hier nochmal ganz kurz was für Audiophile.
Ganz weit vorne.
Und da wirst du jetzt also mit der Zunge schnalzen. Chris de Burgh hat ein neues Album draußen. The Legend of Robin Hood. Chris de Burgh, viele wissen, seit dem Ende von Wetten, dass streunt er seit Jahren herrenlos um die Mehrzweckhalle in Offenburg. Jetzt hat er dann die Zeit genutzt, ein neues Album aufgenommen. Genauso wie David Hasselhoff, ein Album namens Party Your Hasselhoff. Kann ich dich da in irgendeiner Art und Weise für begeistern, Thorsten?
Bei Chris de Burgh weiß ich zumindest Lady in Red, glaube ich.
Dancing with me.
Grüße an alle, die jetzt heute den Ohrwurm haben.
Mhm.
Hasselhoff, gut, wir sind alle dankbar, dass er die Mauer eingerissen
hat. Absolut, der Kanzler der Einheit.
Ja. Dafür bin ich ihm dankbar und musikalisch.
Ja, aber guck mal, dann habe ich noch was anderes, denn ABBA kündigen jetzt endgültig ein neues Album an nach 40 Jahren, also 40 Jahre nach der Trennung. Es kommt ein neues Album und das Album heißt Voyage oder Voyage, je nachdem. Und es kommt am 5. November ein Album mit 10 Titeln. Ich habe ja gesagt, ein paar Männer, ein paar Frauen im Rentenalter mit dem Sound von vor 40 Jahren oder wie es in der CDU heißt, Zukunftsteam. Nein, bitte, um Gottes Willen. Also ABBA, toll, ne, oder?
Toll und ich hatte mir extra hier so ein paar Titel auch rausgeschrieben. Das passt einfach auch. Du kannst immer einen ABBA-Songtitel auf jede Situation übertragen.
Stimmt.
SOS sendet die Union, sie erleben ihr Waterloo.
Ja.
Mama Mia, was ist da los? Take a Chance on Me. Also das ist, ja. Sie sind ja alle vier, glaube ich, auch dabei. Wenn man einfach sieht, manchmal läuft es einfach auch ja. Und Leute finden zueinander, selbst nach Jahren.
Ich finde es übrigens nett von dir, dass du Money, Money, Money im Zusammenhang mit der CDU und der Maskenaffäre ausgelassen hast. Das ehrt dich. Liebe Grüße auch an die Aserbaidschan-Connection.
Wobei in so einem Wahlkampf natürlich Money, Money, Money auch echt eine Rolle spielt. Also das zwar nicht so wie in den USA, aber...
Wobei, ne, Frank Thelen und die FDP und so, also da ist tatsächlich, da fließen hohe Summen, ne? Aber wir kommen jetzt noch hierzu.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner.
Lieber Klaus Weselski, Bahnrambo, was erlauben Sie sich? Millionen kommen zu spät zur Arbeit. Obis können ihre Enkel nicht besuchen. Ferienreisende sitzen fest. Sie legen Deutschland lahm. Was für Marterfeste feiern Sie? Sie strafen uns, die Reisenden. Sie nehmen uns in Geiselhaft. Was erlauben Sie sich? Sie sind ein Peiniger. Sie tun uns weh. Sie quälen uns. Ich mag sie nicht, weil sie nicht kompromissfähig sind. Menschen müssen miteinander reden. Sie reden nicht, sie streiken. Die Bahnhöfe sind leer. Reisende schlafen auf Bänken. Wer sich ein Taxi leisten kann, fährt in ein Hotel. So sieht Deutschland zurzeit aus. Was erlauben Sie sich, Herr Klaus Weselski, 62, ehemaliger Lokführer und größter Sturkopf der Welt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Ja, siehste, also... Der hat zumindest einer noch seinem Ärger Luft gemacht. Also der ist heute genauso gut gelaunt wie vermutlich das komplette Adenauerhaus, aber naja.
Und ich glaube, Wieselski wird es gerne lesen, weil es ihn eigentlich genau in seiner Rolle und seinem Ansatz bestärkt.
Ich glaube nämlich auch, also man muss dem Mann ja wirklich lassen, der hat Eier, mit dem könntest du eigentlich den kompletten Stuttgarter Kopfbahnhof einreißen. Das imponiert mir auf die ein oder andere Art ja auch schon wieder.
Ja, absolut. Ich habe mal neulich gehört, da wurde irgendwo seine Telefonnummer veröffentlicht von seiner, also tatsächlich seine Privatnummer. Ja. Also er ist ja echt so eine Hassfigur und dann hat er sie einfach umgeleitet zum Bahnvorstand. Das fand ich hier. Fand ich irgendwie, Das ist schon einfach auch cool. Und Ich meine, der hat eine Rolle, der spielt auch gewisserweise eine Rolle, aber das macht er grandios, muss man sagen.
Ich muss auch mittlerweile wirklich sagen, also ich bin ja Betroffener, ja, also ich bin ja auf der anderen Seite. Meine Bahncard ist nutzlos, teuer und nutzlos. Aber irgendwie imponiert mir das auch, dass man einfach wirklich kein Problem damit hat, der Arsch der Nation zu sein. Allerdings mit dem Unterschied, dass du für deine Leute ja wirklich etwas rausholst und dich dafür so märtyrerhaft irgendwie, also er wird ja hier von Wagner und Co. ja schon als so eine Art Andreas Bader dargestellt, aber er ist ja eigentlich eher so ein bisschen die Jeanne d'Arc so des Schienenverkehrs und ja.
Und seine Leute stehen hinter ihm.
Tja, es werden ja auch mehr. Auch das ist ja ein bisschen das Ziel der ganzen Aktion.
Auch das gehört dazu.
Ja, am Ende tritt er auch noch zur Wahl an. Also die GDL hat auf jeden Fall derzeit mehr Sympathisanten als die CDU. Aber pass auf, wir machen das folgendermaßen. Also wenn du Lust hast, würde ich dich sehr gerne wieder hier begrüßen. So recht kurz nach der Wahl und dann besprechen wir einfach mal gemeinsam die Themen des Tages. Und ich könnte mir vorstellen, da werden auch ein paar Prozente vorkommen.
Könnte sein. Und wir sind alle gespannt, was rauskommt. Aber dann wissen wir es ja, wenn dieser Wahltag endlich gewesen ist.
Dann machen wir das so. Dann begrüße ich dich hier bald wieder. Freue mich sehr. Vielen Dank für deinen Einsatz. Grüß mir bitte deinen Kollegen Erhard Schärfer. Den möchte ich hier demnächst auch gerne begrüßen. Und wünsche dir und allen ein schönes Wochenende. Mach's gut. Bis denn.
Danke dir. Das mache ich gerne. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Schöne Scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängen, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint, und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.